ARD.
Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
Wir sprechen heute mit euch über ein schreckliches, brutales Verbrechen.
Über Hass gegen queere Menschen und wir reden über einen jungen Mann, der offen schwul lebt, alle seine Mitmenschen mit seiner offenen, sympathischen Art in den Bann zieht und dessen Tod auch heute noch Wellen schlägt. Queer Crimes. Schwulenhass. Der Tod von Matthew Shepard. Und da ist sie, eine neue Folge Queer Crimes mit Irina Schlauch.
Und mit Marvin Stadtke. Aber jetzt haben wir schon angefangen. Stellen wir uns einfach mal kurz nochmal vor für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ich bin Irina, Juristin und erste Princess Charming.
Ja, und ich bin Marvin, Radiomoderator, Journalist und Podcaster. Und bei Queer Crimes erzählen wir euch in jeder Folge von einem True Crime Fall, der etwas mit der LGBTQIA Plus Community zu tun hat. Und wir kürzen das mal hier einfach ab und haben uns auf den Begriff Queer geeinigt.
Genau. Und wir bringen hier nochmal unsere ganz eigenen Blick auf die Kriminalfälle mit, weil wir als Teil der queeren Community eben halt auch selbst betroffen sind.
Neue Folgen mit uns gibt's in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Einfach Abo dalassen, dann sieht man auch, wenn eine neue Folge kommt. Das ist ganz praktisch.
Wir springen nochmal zurück in die erste Staffel, weil da hast du in der Folge der Darkroom-Mörder erzählt, dass du nicht nur einmal sogar mit Gewalt erfahren aufgrund deiner sexuellen Orientierung zu tun hattest.
Ist tatsächlich nicht so geil, immer darüber zu sprechen. Deswegen kann man es ganz gut nochmal nachhören. Das ist gesetzt in unserer ersten Folge, erste Staffel. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist, und das habe ich auch schon damals gesagt, jede queere Person oder fast jede queere Person, die ich kenne, kann dir von mindestens einer beschissenen Situation erzählen. Fängt mit Blicken an, Ablehnung in der U-Bahn, kleine Sprüche, kleine Witzchen oder eben auch dann tatsächlich Gewalterfahrungen. Ja, das ist leider so.
Ich glaube, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass jegliche Form von Gewalt sowieso zu verurteilen ist. Aber klar, wenn es dann für nochmal so aus unverständlichen Beweggründen passiert, ist das einfach nur schrecklich.
Ja, total. Und bei unserem heutigen Fall musste ich während der Recherche auch echt immer wieder eine Pause machen, habe ich so gemerkt. Das macht was mit dir, wenn du da so drin steckst in den Fakten. Und ich habe mir auch da eine Doku, in der sehr viele Angehörige, Freundinnen und Co. zu Wort kommen, angeschaut. Heavy Stuff auf jeden Fall. Denn ja, über genau so einen Fall, über einen Mord aus Queerfeindlichkeit, sprechen wir heute. Wir sprechen über den brutalen Mord an Matthew Shepard im Oktober 1998.
Wer ist dieser Matthew Shepard überhaupt, den all seine Freundinnen und seine Familie einfach nur Matt nennen? Ja, was ist das für ein Mensch? Und ich finde, in diesem Fall ist besonders wichtig, über das Opfer zu sprechen, über Matt, sein Leben und darauf den Fokus zu legen. Matts Kindheit. Wir befinden uns in Wyoming, dem bevölkerungsärmsten Bundesstaat der USA. Es ist ziemlich einsam hier. Wenn du hier in den Bergen über das Land schaust, kreuzt eigentlich nichts deinen Weg. Du kannst stundenlang in eine Richtung fahren und hast den Bundesstaat noch immer nicht verlassen. Vielleicht begegnet dir ab und an ein Reiter oder eine Reiterin auf dem Pferd oder einer dieser ganzen Pickup-Trucks. Und wenn du dann durch eine der vielen kleinen Städte fährst, ja, wirkt das manchmal wie eine Filmkulisse aus dem Wilden Westen. Alles ist so klein, die Häuser sind selten höher als ein oder zwei Stockwerke. Und hier, genauer gesagt in der kleinen Stadt Casper, kommt Matt am 1. Dezember 1976 als Sohn von Judy und Dennis Shepard zur Welt. Er hat noch einen jüngeren Bruder, Logan Shepard. Und ich habe dir mal von der Familie ein Foto mitgebracht, Marvin.
Also vier Personen sind drauf zu sehen. Die Mama in der Mitte, also so 90s-Bild halt, so Sonnenbrillen an so Ketten, die beiden Eltern umhaben. Der Papa mit so einem Cappy zurückgedreht und neben den beiden Eltern dann die beiden Kinder, ein etwas größerer und ein kleiner mit einem Cappy.
Und der kleinere, das ist Matt.
Ja.
Kannst du den nochmal beschreiben?
Der hat so ein weißes T-Shirt an, so ein Hemd drüber offen, so 90-Style tatsächlich. Wirkt so ein bisschen schüchtern, aber lieb auf eine Art, finde ich, auf dem Bild.
Lieb und auch eigentlich ganz happy, oder?
Ja, schon. War wahrscheinlich irgendein Ausflug oder so, das Bild. So sieht es ein bisschen aus.
Und typisch amerikanisch. Ja. Sonnenbrillen und
Cappies. Totally Cappies. American, ja.
Ja, und Matt, der hat eine gute Kindheit. Er ist wild, laut, lustig. Man könnte es so als lebensfroh zusammenfassen. Mhm. Und immer mit dabei sein Kuschelhase Oscar. Der darf nirgends fehlen. Den schleppt er immer überall mit hin und daran erinnert sich dann auch sein Vater später. In einem Interview erzählt seine Mutter über ihn, Matt liebte Menschen und er mochte es, wenn er dafür sorgen konnte, dass Menschen sich besser fühlen. Vielleicht schreibt er deshalb schon als Kind Gedichte für die NachbarInnen und sammelt Steinchen als Geschenke für sie. So erinnert sich zumindest seine Mutter. Und ein Kindheitsfreund von Matt, der sagt, dass sie öfter mal zusammen gecampt haben und dass Matt so ein bisschen der Anführer war. Hm. Ich übersetze mal grob so das Zitat von ihm. Wir hatten viel Spaß zusammen, wir haben immer bei irgendwem im Garten gecampt. Matt war immer der Anführer. Er war ein bisschen Schauspieler, ein bisschen Politiker, ein bisschen Businessman. Mhm. Er hatte immer Träume, die größer waren als die Heimatstadt Casper in Wyoming.
Okay, krass. Also er hat Träume und dann ist er gleichzeitig ein Politiker, also irgendwie dann auch ein Macher. Also scheint eine gute Energie zu haben.
Total.
Dieser Matt, ne?
Mhm. Ja, und er schreibt nicht nur Gedichte für die Nachbarschaft, er schreibt auch seine eigenen Texte. Und ich habe dir da einmal einen Ausschnitt mitgebracht.
Ah, okay.
Vielleicht kannst du dir mal vorlesen.
Genau, da spricht er nämlich über sich. Vielleicht ist das wie so eine Art Tagebuchnotiz. Und zwar sagt er, ich bin witzig, manchmal vergesslich, unordentlich und faul. Aber ich bin kein Faultelz. Ich bin sehr verständnisvoll, ehrlich, aufrichtig, feinfühlig. Und ich liebe es, ich selbst zu sein. Ich liebe es zu helfen. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es zu essen. Ich liebe Flughäfen. Und ich liebe Umarmungen, schreibt er. Und ganz toller Satz. Ich bin meine eigene Person. Und das ist total krass, als ich das zum ersten Mal gelesen habe in der Recherche. Es hat mich wirklich ein bisschen an mich erinnert. Ich habe das früher auch so gemacht. Einfach so kurze Sätze, kurze Adjektive, die mir gerade so in den Kopf kamen, wie so eine Selbsterfahrung aufzuschreiben. Also ich fühle das total, was er schreibt. Finde ich ganz toll.
Irgendwie auch wie so eine eigene Manifestation von
Voll.
So manchen Dingen.
Stimmt, ja. Total. Mhm. Also rührend auch auf eine Art. Und in einem weiteren Text schreibt er auch noch, ich bin gay. Ich bin outgoing. Also ist dann so eine Art persönliches, schriftliches Outing auf jeden Fall, würde ich sagen. Matt's coming out. Ja, und die Mama, die fühlt das. Ich glaube, das kennen viele queere Personen, dass Mütter irgendwie sowas fühlen. Und zwar sagt sie, ich hab's gefühlt, ja. Ich hab's gefühlt, dass Matt schwul ist. Irgendwie seit er 8 war. Fun Fact, sein Lieblingskostüm zu Halloween war Dolly Parton. Ich weiß nicht, vielleicht war das schon ein Hinweis. Er war sehr oft Dolly, sagt sie halt eben. Und dann sagt sie noch, naja, also vielleicht ist das zu stereotypisch. Aber da habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken, ob er vielleicht schwul sein könnte.
Ja, ein bisschen Klischee vielleicht, ja. Aber Dolly Parton, klar, blonde Mähne, ja. Sehr präsent, würde ich mal sagen. Die fällt auf und es passt ja auch ein bisschen so zu dem, wie Matt sich selbst beschreibt als outgoing.
Ja, Dolly Parton ja auch auf jeden Fall auf eine Art für manche auch eine Gay-Icon, muss man so sagen. Und wir reden ja gerade über Matts Coming Out. Da ist eine Person besonders wichtig für ihn, und zwar sein Vertrauenslehrer an der Schule, Walt Bolden heißt der. Das ist vermutlich so die erste Person, der Matt von seiner sexuellen Orientierung erzählt. Ne? Also Bolden erinnert sich, dass er schon lange über das Thema wohl nachdenkt, also Matt jetzt in dem Fall, und dass Matt eben Angst hat vor einem Coming-out. Er weint und fürchtet, dass seine Familie ihn dann ablehnen könnte. Ganz ehrlich, kann ich verstehen, geht, glaube ich, vielen queeren jungen Personen auch immer noch jeden Tag, heute so, ist ja auch ein krasser Schritt, ne? Also so in deinem jungen Alter passiert irgendwie total viel, so war das bei mir auf jeden Fall, so im Kopf, im Körper, am Körper, es ist wahnsinnig viel los. Man ist irgendwie kein Kind mehr, man ist vielleicht irgendwie das erste Mal verliebt, man will rumknutschen oder will man nicht, wie funktioniert Sex, all diese Themen kommen ja da irgendwie plötzlich. Man will natürlich irgendwie besonders sein, aber vielleicht will man auch doch nicht aus der Reihe tanzen, weil man will ja dazugehören. Also da ist auf jeden Fall viel los, und ich glaube, dazu kommt auch noch Anfang der 90er, ist das einfach anders als heute. Wir reden so oft in vielen Folgen darüber, ne? Es ist eine andere Sichtbarkeit von queeren Themen da, nämlich einfach deutlich weniger damals. Es gibt kein Social Media, ist klar, und du hast vielleicht auch irgendwie Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung. Und das sind Erfahrungen, die viele queere Jugendliche auch heute noch machen müssen. Jugendstudie dazu, deutschlandweit, aus dem Jahr 2015. Da wurden nur queere Teenager befragt. Und die sagen, naja, also gerade die mögliche Ablehnung durch Familienmitglieder gehört zu den größten Ängsten. Und fast die Hälfte der Teenager sagt, wir haben beschissene Erfahrungen damit in der Familie gemacht. Ich finde es heftig, auch wenn es von 2015 ist, aber finde ich krass auf jeden Fall.
Oh, ob sich da so viel verändert hat, glaube ich gar nicht. Und das zeigt ja, diese Sorge vor Ablehnung ist begründet, weil die meisten haben diese Erfahrung ja schon gemacht. Ne?
Ja, und ich kenne auch so einige Geschichten von Personen, die sagen, also meine Mutter weiß es, mein Vater aber nicht. Manche fragen sich vielleicht jetzt auch, muss es denn noch Coming-outs geben? Schließlich outet sich ja auch niemand als hetero, weil das immer so als Norm vorausgesetzt wird. Was sagst du dazu, Irina? Ich finde, das ist super speziell und es gibt irgendwie keine Regeln. Niemand ist verpflichtet, irgendjemandem irgendwas zu sagen. So würde ich es erst mal sagen.
Immer gut festzuhalten ist, niemand muss sich outen. Good aber aus eigener Erfahrung, der Drang, das auch zu erzählen, ist irgendwann so groß, insbesondere wenn es um die eigene Familie, um den engeren Freundeskreis geht, weil die Sexualität und so wie du liebst, ist halt ein großer Teil deines Lebens. Ja. Und das zu verstecken, ist auf Dauer nicht gesund. Und deswegen wird der Wunsch von vielen auch weiterhin da sein, sich dann irgendwann auch zu outen. Eben weil du, wie du gerade gesagt hast, hetero ist die Norm, davon gehen die meisten aus. Und dann bedarf es schon eines aktiven Prozesses zu sagen, nee, dieser gefühlten Norm, das fühle ich aber nicht.
Es gibt ja auch so merkwürdige Menschen, die sagen, oh, muss sich denn jeder outen? Müssen wir denn so viel darüber reden? Das ist doch Privatsache. Nein, also es ist nicht Privatsache. Wir reden in dieser Gesellschaft ständig über Sexualität und Bedürfnisse. Warum soll ich denn das als queere Person nicht auch äußern dürfen? Und so ein Coming-out ist Matt offenbar auch wichtig. Er outet sich am Telefon. Seine Mutter erinnert sich dann auch noch an das Telefonat. Er soll gesagt haben, Mom, ich will dir sagen, ich bin schwul. Und was ist die Antwort der Mutter? Die sagt einfach so, ja, warum hast du so lange gebraucht, bis du es mir sagen konntest? Und dann war da plötzlich irgendwie Stille am Ende des Telefons. Und Matt hat gesagt, ich verstehe nicht, dass du es wissen konntest, bevor ich überhaupt Bescheid wusste. Das war ganz interessant.
Ist irgendwie ganz süß. Auch erstmal ein schönes Coming-out, weil die Reaktion der Mutter total süß war. Und das zeigt ja, sie hat ihm die Zeit gelassen. Sie hat ihn nicht aktiv darauf angesprochen, hat so lange gewartet, bis er sich bereit gefühlt hat dafür. Mhm. Wusste es aber. Und ich lese ja auch zwischen den Zeilen, hat damit kein Problem. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja.
Und viele von uns, die jetzt vielleicht auch zuhören, denken sich so, ah, so geil war es bei mir zum Beispiel in der Family nicht. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man so eine tollen Geschichten erzählt. Ja, zeigt das euren Eltern, so funktioniert es halt gut. Und übrigens, seinem Vater öffnet Matt sich auch einige Zeit, aber eben später. Und er sagt dann zu ihm, Papa, ich muss mit dir über was sehr Ernstes sprechen. Und sagt dann, ja, ich bin schwul. Und sein Vater reagiert folgendermaßen, ja, okay, ist schon spät heute. Also, weil es irgendwie abends war, ist schon spät. Was war jetzt genau das Ernsthafte, was du mir erzählen wolltest? Dann kann ich nämlich jetzt schlafen gehen. Finde ich halt auch super, ne? Also das ist schön und das vermittelt, dass Schwulsein eben was ganz Normales ist, braucht man hier eigentlich gar nicht sagen bei Queer Crimes. Ja, aber dass der Vater das auch so annehmen kann, das finde ich ganz toll. Es ist sehr liebevoll.
Also an alle Eltern da draußen.
Ihr schafft das.
Ihr schafft das und so schwer ist es gar nicht. Das seht ihr hier in diesem Fall.
Richtig.
Für Matt heißt das eine Sorge weniger. Ansonsten gerät er dann aber immer wieder in Situationen, die ihm eher schaden. Matts Jugend. Ja, Matts Jugend ist nicht gerade das, was man als einfach bezeichnen würde. So einfach das Coming-out war. Aber es passieren leider weniger schöne Dinge. Und zwar 1993, da sind wir gerade. Matt ist gerade 17 oder 18. Er beendet die 10. Klasse. Und dann bekommt sein Vater das Angebot, als Sicherheitsingenieur in Saudi-Arabien zu arbeiten. Und so siedelt dann die ganze Familie nach Dahan über. Und also das liegt an der Küste des Persischen Golfes.
Ein bisschen ätzend, glaube ich, oder? Du bist 17, bist so mit deiner Identität beschäftigt und herausgefordert und musst plötzlich von zu Hause weg in ein total fremdes Land. Übrigens ein Land, in dem bis heute Homosexualität mit dem Tod bestraft werden kann.
Ja, ich stelle es mir auch super schwer vor. Allerdings müssen wir jetzt auch hier sagen, dass Matthew nämlich nicht mit nach Saudi-Arabien geht, sondern er geht in die Schule in der Schweiz. Und dort besucht er 2 Jahre lang ein Internat in Lugano. Dort schließt er Freundschaften, ist offenbar sehr beliebt. Und ich habe dir aus dieser Zeit auch ein Foto von Matt mitgebracht mit noch ein paar anderen Freundinnen.
Ah ja, da sitzen die zu viert auf so einer Bank irgendwie draußen. Eher so in der Mitte, so ein bisschen Hahn im Korb, hätte man früher vielleicht gesagt. Und ja, sehen alle sehr happy aus. Er ist super selbstbewusst, ne? Also er hat so die Arme, stützt er so rechts und links jeweils auf eine Freundin oder Mitschülerin ab. Also er scheint sehr safe zu sein. Er sieht sehr safe aus, er fühlt sich safe offenbar.
Den Eindruck habe ich auch. Mhm. Und eine Schulfreundin sagt auch über Matt, er war einfach dieser Typ, der mit allen klarkam. Mhm. Er schaffte es, dass sich jeder und jeder in seiner Gegenwart wohl und besonders fühlte. Er hatte immer in die Augen geschaut und jede Person hat irgendwas Besonderes an sich. Und genau das hat Matt gefunden und zum Vorschein gebracht. Das klingt so warm, also es hätte eine warme Ausstrahlung gehabt, ja, sehr voll. Herzlich. Mhm. Und eine Freundin erinnert sich noch, dass Matt in der Schweiz häufig in die Bücherei geht, sich mit Politik beschäftigt, viel liest, denn er will später einmal Diplomat werden und etwas verändern. Doch dann passiert etwas, das Matts Leben wahrscheinlich für immer verändert und das soll so abgelaufen sein. kleine Inhaltswarnung, es geht jetzt um sexuellen Missbrauch. 1995, Matt geht nun fast 2 Jahre auf das Internat und macht dann zusammen mit einigen MitschülerInnen einen Schulausflug nach Marokko. Und auf diesem Ausflug findet Matt irgendwie nachts keinen Schlaf, deshalb geht er in ein Café, lernt dort einige deutsche AustauschschülerInnen kennen, plaudert mit ihnen und macht sich danach auf den Rückweg. Und auf diesem Weg wird dann der 17-jährige Matt von einer Gruppe junger Männer attackiert und 6-mal vergewaltigt und ausgeraubt. Ja, diese grauenhafte Erfahrung, dieses furchtbare Verbrechen, dem Matt da zum Opfer fällt, verändert für ihn alles. Weil eine Schulfreundin sagt, dass Matt sich nach Marokko verändert habe. Er sei einfach nicht mehr dieselbe Person gewesen. Er fühlt sich fortan in großen Menschengruppen unwohl, gibt sein Hobby, das Theaterspielen auf, hat kein Selbstvertrauen mehr. Und anders als früher schaut er seinen Mitmenschen auch nicht mehr in die Augen. Sein Blick ist gesenkt und Matts Mutter erzählt, dass er eine Zeit lang zur Therapie geht, aber dann immer wieder mit Angstzuständen, Flashbacks und Albträumen zu kämpfen hat. Im Herbst 1995 wechselt Matt dann an das Catawba College, das ist in North Carolina. Und auch dort kommt er offenbar nicht wirklich an. Er wirkt nicht gesettelt und so beschließt er dann irgendwann weiterzuziehen. Und für ihn geht es dann nach Denver.
Matts Unglück. Ja, bevor Matt seine Reise antritt, schreibt er in sein Tagebuch, ich zitiere mal: Ich bin so nervös und aufgeregt. Es ist die Chance, mein Leben zu leben. Arbeiten, leben und lieben, Nachtleben, Freunde und Gesundheit. Ja, das sind das, worauf ich hoffe. Ich fühle mich irgendwie einsam. Wenn ich angekommen bin, werde ich mich besser fühlen. Wie klingt das für dich, Irina?
Also schon, dass da der Wunsch von ihm sehr groß ist, wieder am Leben teilzunehmen. Ja. Also wieder unter Leute zu kommen.
Ja.
Das, was er früher gemacht hat.
Genau, und so, wie er sich auch für sich wünscht zu sein. Ja. Und das wirkt sehr hoffnungsvoll, finde ich. Er glaubt daran, dass in Denver eben alles besser wird. Doch das ist leider nicht der Fall. Er soll Depressionen gehabt haben. Sein Apartment soll zugemüllt gewesen sein. In sein Tagebuch hat er wohl mal geschrieben: Ich bin so deprimiert. Ich will einen Ort, der mein Zuhause ist. Ich bin so allein in Denver. Was soll ich machen? Ich bin so durcheinander. Naja, es klingt für mich nicht so, als wären seine Hoffnungen tatsächlich in Erfüllung gegangen.
Mhm.
Ein Bild habe ich nochmal mitgebracht aus dieser Zeit. Wie sieht er aus?
Ja, also es unterscheidet sich schon arg von dem, was wir uns am Anfang angeguckt haben.
Ja.
Sieht auf jeden Fall deutlich wilder aus. Hat da blondiertes Haar, das nach oben gestylt, trägt eine Sonnenbrille, grauen Sweater, schwarze Jacke. Also klar, zweifelsohne hübscher junger Mann, aber man sieht ihm an, ja, dass er sieht gebeutelt aus.
Es ist immer schwierig, ne? Also in Bilder rein zu interpretieren, aber ich finde, er sieht irgendwie auch so verschlossen und nachdenklich aus. Sommer 1997, da wollen wir mal drüber sprechen, da kommt Matt offenbar mit Drogen in Kontakt. Er soll süchtig nach Kokain und Crystal Meth gewesen sein und halt so einen, wie nennt man das, einen umtriebigen Lifestyle haben. Womöglich ist er auch in Drogenhandel verstrickt. Oder ich würde es mal so zusammenfassen: Matt geht es in Denver einfach beschissen. Nicht gut. Depressionen, Drogen, Einsamkeit, keine geile Mischung. Also beschließt er, back to the roots.
Zurück in die Heimat. Matt zieht dann zurück nach Wyoming, genauer gesagt nach Laramie, um dort an der University of Wyoming zu studieren. Und auch seine Eltern waren genau an dieser Uni. Marvin, was denkst du denn, warum hat er sich dafür entschieden, zurückzugehen?
Naja, fühlt sich dann halt einfach safe, ne? Das ist so das Bekannte. Laramie ist auch nicht so groß. Weiß nicht, vielleicht ist auch die Versuchung dann geringer, da Drogen zu nehmen und abzuschweifen, so vielleicht.
Ja, und wie wir zu Beginn der Folge ja auch schon festgestellt haben, Wyoming ist einsam.
Mhm.
Aber vielleicht auch gefühlt so eine Art Zuhause für Matt.
Er schreibt mal wieder Tagebuch oder eine Notiz und sagt: Ich bin 20. Ich bin hier, weil ich deprimiert und verwirrt bin. Ich habe gelernt, zu scheitern ist nicht immer schlecht. Ich will ans College und Erfolg haben. Ich will, dass ich glücklich leben kann. Matt scheint die Entscheidung nach Laramie gezwungen zu sein, nicht bereut zu haben. Er hat wirklich eine gute Zeit an der Uni und engagiert sich sogar bei einer queeren Gruppe an der Universität. Und sein Leben scheint so ein bisschen wieder in geregelten Bahnen zu laufen, bis zu der Nacht des 6. Oktober 1998. Der Mord. Am Abend des 6. Oktober besucht Matt erst ein Meeting seiner queeren Gruppe an der Uni, hat dann aber keine Lust, nach Hause zu fahren und beschließt, allein noch einen Drink zu nehmen und steuert dafür die Fireside Lounge and Bar an. Irina, wie sieht die aus? Ich habe ein Bild mitgebracht.
Alles andere als einladend. Also das Gebäude an sich ist ein Klotzbau. Davor stehen ein paar Autos, verlassene Landschaft. Draußen gibt es eine Leuchtreklame. Da steht Live Music Comedy Night drauf. Also so stelle ich mir das vor, dass das in Amerika zuhauf wahrscheinlich gibt, solche Locations, solche Orte. Und dann irgendwo läuft dann da die ganze Zeit ein Fernseher wahrscheinlich.
Natürlich.
Also typisch amerikanisch.
Ja, urig würde man dort vielleicht sagen. Und eben diese Bar soll Matt am späten Abend so zwischen 21 und 23 Uhr betreten haben. Er trägt Jeans und irgendwie ein sportliches Oberteil, nimmt an der Bar Platz, bestellt ein Bier und dann noch einen weiteren Drink und unterhält sich mit dem Barkeeper. Und dann etwas später, gegen 23.45 Uhr, betreten zwei Männer die Fireside Bar, Aaron McKinney und Russell Henderson.
Ja, und diesen beiden Männern fällt Matt relativ schnell auf, weil der sitzt da allein an der Bar. Und sie merken, also sagen sie zumindest später, dass Matt schwul ist und gehen davon aus, dass bei ihm Kohle zu holen ist. Also verschwinden darauf die beiden kurz auf dem Klo und hacken einen Plan aus. Sie wollen vorgeben, ebenfalls schwul zu sein und so Matts Vertrauen zu gewinnen.
Ja, und so machen sie es dann auch. Und so soll es sich dann abgespielt haben. Als sie aus dem Bad zurückkommen, stellt sich Matt vor, sie unterhalten sich mit ihm. Und einige Zeit später verlassen die drei dann gemeinsam die Bar, steigen in das Auto der beiden Männer und ja, dann zeigen sie Matt ihr wahres Gesicht. Wir sind gar nicht schwul, wir rauben dich aus, sollen sie gesagt haben. Verlangen dann nach Matts Geldbörse, die er ihnen auch bereitwillig gibt. Klar, Bedrohungssituation. Aber darin befindet sich halt kein Vermögen, sondern halt einfach nur so ein paar Dollar. Naja, und statt das Opfer jetzt gehen zu lassen, statt Matt gehen zu lassen, schlagen sie auf ihn ein und fahren dann mit ihm raus an einen verlassenen Ort abseits der Stadt.
So, und was jetzt gleich kommt, ein kleiner Hinweis an alle HörerInnen. Es geht jetzt um explizite Gewaltbeschreibungen. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt jetzt am besten 20 Sekunden vor.
Also sie fahren ja an diesen verlassenen Ort, abseits der Stadt, außerhalb der Ortschaft. Und da ist eben kein Mensch, ne, weit und breit. Und da fesseln die beiden Männer Matt an einen Zaun und schlagen mehrfach mit dem Griff einer Waffe, also einer Magnum 357, auf Matts Kopf ein. Ja, und dann hauen sie ab und lassen den blutenden Matt einfach in der Kälte zurück, ohne Hilfe zu holen und ohne jemandem Bescheid zu sagen.
Ich verstehe auch nicht so richtig, wo diese Aggression herkommt. Also, was hat Matt den beiden getan?
Nichts.
Sie wollten ja eigentlich nur sein Geld.
Ja.
Klar, ein Raub ist auch schlimm, aber sie hätten ja auch einfach dieses Geld nehmen können und ihn dann gehen lassen. Also, warum mussten sie nochmal mit ihm rausfahren, ihn so brutal zusammenschlagen? Also ich verstehe den Grund nicht. Vielleicht hat Matt da nicht ins Weltbild gepasst.
Richtig.
Vielleicht wollten sie ihm eine Lektion dafür erteilen. Das sind jetzt Vermutungen, aber schon, die schon nahe liegen hier.
Ja, würde ich genauso vermuten wie du. Da ist Frust dabei, da ist Ablehnung dabei, die zu schrecklicher Gewalt wird. Und ich meine, allein dieser Move, ja, dass sie so tun, als wären sie gay, finde ich einfach so absurd, finde ich schlimm.
Das nutzen, um ihn in eine, Anführungszeichen, Falle zu locken.
Ja.
Es ist jetzt circa 18 Stunden nach der Tat und ein Radfahrer fährt an der Stelle, an der Aaron und Russell den hilflosen Matt zurückgelassen haben, vorbei. Zunächst denkt er, eine Art Vogelscheuche würde da am Zaun hängen. Doch dann stellt er fest, das ist keine Vogelscheuche, das ist ein Mensch. Und daraufhin holt der Radfahrer sofort Hilfe. Und als diese dann kommt, finden sie Matt in einem lebensbedrohlichen Zustand vor. Er ist bewusstlos, überall getrocknetes Blut, sein Gesicht ist völlig deformiert, doch er atmet noch. Deswegen wird er dann schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Und dort stellen dann die Ärztinnen fest, wie schlimm dieses Ausmaß ist von Matts Verletzungen. Denn sein Hirnstamm ist von den Schlägen stark mitgenommen und er ist komatös.
Die Familie von Matt wird natürlich informiert. Seine Eltern, remember, leben ja noch in Saudi-Arabien. Naja, und der Vater, der erinnert sich, ne, wie er damals kontaktiert wurde. Es war 5 Uhr morgens in Saudi-Arabien und das Telefon klingelte. Na, und ich dachte, das ist bestimmt Matt, weil er irgendwie immer früh anrief. Also ging ich ans Telefon. Und am Telefon ist dann halt einfach das Krankenhaus in Laramie. Die sagten, dass Matt verletzt wurde und sie nicht wissen, ob er überlebt oder nicht. Und der Vater dachte zuerst, das muss irgendwie ein Autounfall gewesen sein oder so.
Also ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Lage rein zu versetzen der Eltern. Du bekommst da aus dem Nichts diesen Anruf und du bist tausende Kilometer weit entfernt. Du kannst ja nicht eben mal kurz vorbeischauen, und um dir irgendwie ein Bild zu machen, wie es deinem Kind da gerade geht und ja, ob dein Kind überhaupt überlebt.
Aber sie schaffen das rechtzeitig eben ins Krankenhaus. Und seine Eltern betreten dann das Krankenhauszimmer und das, was sie dort sehen, ist einfach nur schrecklich. Die Mutter erzählt auch im Nachgang, wir waren gar nicht so sicher, ob es unser eigenes Kind, ob es Matt war. Ja, so geschwollen war sein Gesicht. Der Bruder von Matt, Logan, der betritt das Zimmer erst gar nicht, weil er seinen Bruder so nicht sehen will.
Auch die Presse wird dann relativ schnell auf dieses Verbrechen aufmerksam. Und große Medienhäuser stützen sich auf den Fall. Und bald kennt auch ganz Amerika Matts Gesicht. Ein Reporter der größten Zeitung von Wyoming, der erinnert sich noch, wie ein Kollege zu ihm sagt, dieser Junge wird das neue Aushängeschild für Gay Rights. Klar, Matt bekommt jetzt von diesem ganzen Presserummel nichts mit, weil er liegt im Koma. Und er bekommt auch nicht mit, dass die ganze Welt Briefe in sein Krankenhaus schickt. Er bekommt nicht mit, dass sogar der damalige Präsident Clinton sich meldet und seine Unterstützung zusichert. Und er wird das leider auch alles niemals erfahren, denn am 12. Oktober 1998 um 12.53 Uhr stirbt Matt.
Ja, da ist seine Familie bei ihm, sitzt an seinem Bett, als er stirbt. Ja, und seine Mutter, die bittet dann den Sprecher des Krankenhauses, Folgendes in der Öffentlichkeit an alle, also an die ganze Welt weiterzugeben. Und zwar sagt er dann im Namen der Mutter, gehen Sie nach Hause und umarmen Sie Ihre Kinder und lassen Sie keinen Tag verstreichen, ohne Ihnen zu sagen, dass Sie sie lieben.
Ich hatte auch echt Gänsehaut, als ich den das erste Mal gelesen habe.
Ist ein Satz auf jeden Fall.
Und die dann folgende Anteilnahme in der Welt ist groß. Überall im Land werden Versammlungen in Gedenken an Matt abgehalten. Die lesbische Moderatorin und Schauspielerin Ellen DeGeneres spricht auf einer Gedenkveranstaltung. Ich habe dir da einen Auszug aus ihrer Rede mitgebracht. Mhm. Und darin formuliert sie eine Bitte an alle, in Anführungszeichen, Heteros. Mhm. Das klingt komisch, hat sie aber genauso gesagt. Der Begriff der Allies, das würden wir wahrscheinlich heute eher sagen, also Verbündete. Aber das war zu der damaligen Zeit, gab es diesen Begriff noch nicht so, also zumindest nicht so prominent wie heute. Und sie sagt, helft, den Hass zu stoppen. Matthew war nicht das erste Hassverbrechen dieser Art. Es passiert jeden Tag. Die meisten Schwulen und Lesben leben nicht geoutet, genau aus diesem Grund, aus Angst. Also flehe ich euch Heteros an, das als Wake-up-Call zu verstehen und den Hass zu beenden.
1998 hat Ellen DeGeneres das gesagt. Zieht eure Kinder auf mit Liebe und unvoreingenommen. Sagt ihnen, ihr habt das Recht zu lieben, wen ihr wollt. Und wir fragen uns, was geht in den Tätern vor? Warum haben die das gemacht? Die Täter und der Prozess. Ja, die Ermittlerinnen und Ermittler kommen den beiden Tätern Aaron und Russell schnell auf die Spur. Die geben sich offenbar auch gar nicht groß Mühe, ihre Spuren am Tatort zu beseitigen. Außerdem sind sie ja in der Nacht, in der sie Matt an einen Zaun gefesselt und missbraucht haben, auch noch umtriebig. Ja? Sie sind in einen Straßenkampf in Laramie verwickelt, werden erwischt und das Auto, mit dem sie Matt aus der Stadt gefahren haben, wird durchsucht. Und darin finden die Ermittlerinnen und Ermittler sogar eine Kreditkarte mit Matts Namen drauf und eine blutige Waffe. Da zu dem Zeitpunkt, zu dem die ErmittlerInnen die Gegenstände finden, aber noch gar nicht bekannt ist, was mit Matt passiert ist, hat der Fund zunächst keine Konsequenzen. Doch kurz nachdem Matts Körper entdeckt wird, muss den ErmittlerInnen der Zusammenhang schnell klar geworden sein und die beiden Männer werden verhaftet. Sie werden wegen Mord, Raub und Entführung angeklagt. Und du als Juristin, Irina, mit was für einer Strafe wäre da in Deutschland zu rechnen in so einem Fall?
Ja, wir haben ja in Deutschland als höchste Strafe die lebenslange Freiheitsstrafe. Und ich meine, die beiden sind unter anderem wegen Mordes angeklagt. Und bei Mord gibt es immer lebenslang. Das heißt, die beiden müssten hier in Deutschland mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.
Ja.
Wir hatten es auch schon in anderen Folgen. Das heißt, nicht immer oder in der Regel nicht lebenslang. Also vom Grundsatz erstmal eine unbestimmte Zeit, Freiheitsstrafe, aber nach 15 Jahren kann die dann auch zur Bewährung ausgesetzt werden.
Ja, und die beiden erzählen dann ihre Version des Tathergangs. Aaron McKinney erzählt es so. Matt habe ihn in der Bar am Tatabend gefragt, ob er ihn nicht nach Hause fahren könnte, weil er zu betrunken sei. Und Aaron willigt dann ein, zusammen mit Russell und Matt verlässt er die Bar und steigt in sein Auto. Und dort soll Matt dann die Hand auf Aarons Bein gelegt haben, woraufhin dieser ihn dann mit einer Pistole geschlagen und sein Geld verlangt habe. Also du merkst selber schon, ich bin gerade ein bisschen stutzig, wenn ich das irgendwie so von ihm zitiere. Doch als er feststellt, wie wenig Geld Matt dabei hat, hätte er ja auch aufhören können, ihn zu schlagen. Was ich mich jetzt aber frage, woher kommt die Wut? Ist das Queersein, das Schwulsein der Auslöser dafür, dass die beiden Männer derartig eskalieren und ausrasten? Diese Frage hat tatsächlich auch einen ganz bestimmten Grund, ne?
Ja, denn zumindest bei Aaron ist das tatsächlich eine Art der Verteidigung im Prozess. Wow. Er zeigt im Prozess nämlich eine starke Abneigung gegen Homosexualität und nutzt das dann als Taktik. Das klingt für uns jetzt erstmal absurd, aber es ist in den USA tatsächlich eine Verteidigungsstrategie. Denn die AnwältInnen von Aaron behaupten, er habe als Kind homosexuellen Missbrauch erlitten. Und das habe dann dazu geführt, dass er auf die Annäherungsversuche von Shepard so überreagiert habe. Das Ganze hat sogar auch einen Namen, also diese Verteidigungsstrategie, und zwar Gay Panic Defense. Und das ist gar nicht so unüblich als rechtliche Verteidigung. Denn dann in diesem Fall behaupten die Angeklagten, unerwünschte gleichgeschlechtliche sexuelle Übergriffe in der Vergangenheit hätten dann dazu geführt, sie in einen Zustand des gewaltsamen Wahnsinns zu versetzen.
Das klingt völlig absurd für mich, was soll ich sagen?
Ja, und was man hier auch bedenken muss, die beiden Angeklagten sitzen ja vor einer Jury, die am Ende entscheidet. Normalerweise sollen diese Geschworenen der Jury natürlich nicht voreingenommen sein, aber diese Art der Verteidigung kann schon die Entscheidung dieser Jury beeinflussen. Und diese Art der Verteidigung, diese Gay Panic Defense, die wurde mittlerweile in 17 US-Staaten auch verboten. Also man nennt das Ban in den USA. Das heißt, man kann sich jetzt nicht mehr auf diese Art der Verteidigung berufen. Und auch immer mehr Bundesstaaten verbieten es, Homo- oder Transhass als strafmildernde Umstände einzustufen.
Und was hast du gesagt? Wie viele Staaten haben es verboten?
17.
Wie viele Staaten haben die USA? 50? Also
ja, da fehlen noch ein paar. Das stimmt,
sind ja noch nicht ganz so viele, wenn wir das mal kurz anmerken dürfen, ne?
Ich habe noch eine andere Frage jetzt an dich, Marvin. Und zwar, wir wissen natürlich nicht ganz genau, was jetzt das Motiv der beiden Männer ist. Aber was denkst du so als Zwischenfazit? Warum haben sie das gemacht?
Ja, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gemutmaßt. Aggression, Macht, Blutrausch, Projektion, das in Anführungsstrichen übliche, so schrecklich sich das anhört.
Ja, und ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das vielleicht, also das mit den Aggressionen, die irgendwie rauszulassen, das sehe ich auch so. Und das ist natürlich auch eine leichte Rechtfertigung zu sagen, ja, der war ja schwul, das geht ja nicht und deswegen habe ich ihn verprügelt. Ja. Um so eine eigene Rechtfertigung für die eigenen Aggressionen zu haben.
Und selbst wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, frage ich mich immer, wie sehr kannst du über etwas nicht Bescheid wissen und wie sehr kann dir etwas so sehr Angst machen, dass du in eine Aggression und in eine Gewalt gehst? Weißt du, was ich meine? Nur weil ich nicht verstehe, was Schwulsein, Queersein bedeutet, werde ich aggressiv? Was ist los? Also wie wenig weiß ich über mich selbst Bescheid, wenn ich so drauf bin?
Ja, und deswegen sind wir jetzt aber auch gespannt, was denn am Ende rausgekommen ist.
Genau, wir sprechen jetzt über das Urteil. Ja, und die Verteidigungsstrategie der Täter, die geht dann letztendlich auch nicht auf. Russell gesteht am 5. April 1999 die Tat und so umgeht er dann auch die Todesstrafe und wird zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Und bevor wir zu Aaron kommen, Irina, du als Juristin, zweimal lebenslänglich?
Ja, das gibt's in Deutschland natürlich nicht. Also bei uns gibt's maximal eine lebenslange Freiheitsstrafe, also eine. In den USA ist das ein bisschen anders, das System. Und zwar kannst du da zum Beispiel für jeden begangenen Mord eine eigenständige lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Und in den USA ist dann mit lebenslang, ob jetzt einfach oder mehrfach, auch meistens bis zum Tod gemeint. Denn der Grund ist, dass das US-Recht ein anderes Verständnis von Strafe hat. Weil im deutschen Strafrecht steht die Resozialisierung der TäterInnen im Vordergrund. Deswegen bedeutet, wir haben es vorhin schon gesagt, lebenslang in Deutschland nicht automatisch bis zum Lebensende. In den USA hingegen steht eher die Vergeltung und die Abschreckung im Vordergrund.
Ja, bei Aaron wird zunächst die Todesstrafe in Betracht gezogen. Doch Matts Eltern sprechen sich dafür aus, diese nicht zu verhängen. Sie wollen den Täter lieber ein Leben lang im Gefängnis wissen. Denn das, so sagt es dann Matts Vater auch unter Tränen, das zeigt eben Gnade für jemanden, der keine Gnade kennt. Naja, und so wird Aaron zu zweimal lebenslänglich verurteilt und beide sitzen bis heute noch im Gefängnis.
Eine gerechte Strafe, aber klar, das bringt natürlich Matts Familie den Sohn, den Bruder auch nicht wieder zurück. Mhm. Und am 16. Oktober 1998 findet dann Metz Beerdigung statt. Matt wird in Casper, seiner Heimatstadt, beigesetzt. Es ist kein schöner Tag, der Himmel ist ziemlich grau und es regnet. Trotzdem sind die Familie, Freundinnen, Bekannte gekommen, um Matt die letzte Ehre zu erweisen. Doch leider nicht nur die. Mhm. Guck mal hier das Foto, das ich dir mitgebracht habe, an. Das ist nämlich von dem Friedhof, von dem Tag und was da abgeht.
Ja, da haben Menschen eine ganz schöne Portion Hass mitgebracht. Da stehen wirklich Protestierende, die halten Plakate in die Kameras und in die Luft. Auf denen steht sowas wie AIDS hilft, Schwuchteln zu heilen oder keine Schwuchteln im Himmel. Und Schwuchtel, Doppelpunkt, Sünde, I don't know.
Und dann noch in so einer Situation, da ist ein Mensch gestorben, die Familie trauert und selbst die Beisetzung dann so dazu zerstören, diesen
kaputt
Moment.
Zu machen,
also respektlos, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass Metz Tod so unnötig und so unfair auch ist, nämlich etwas bewegt hat.
Ja, sein Tod hat viel Aufmerksamkeit auf das Thema Hasskriminalität gelenkt. Ob jetzt Aaron und Russell Matt letztendlich aufgrund seiner sexuellen Orientierung getötet haben, werden wir heute auch nicht abschließend feststellen können. Was aber ohne Zweifel feststeht, ist, jetzt in dieser Sekunde, während wir sprechen und ihr hört, passiert Gewalt gegen queere Menschen. Sie findet statt, täglich, auf der ganzen Welt. Und es muss auf jeden Fall was passieren. Nach Matts Tod im Oktober 1998, da fordert der damalige Präsident der USA, Clinton, den Kongress dazu auf, ein Bundesgesetz gegen Hassverbrechen zu verabschieden. Das scheitert jedoch knapp. Und erst 2009, also rund 10 Jahre nach Matts Tod, unterzeichnet dann der damalige Präsident Obama den, Achtung, sogenannten Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crime Prevention Act. Also übersetzt das Hasskriminalitätsverhinderungsgesetz, so würde ich es jetzt mal als Laie sagen. Und bei dieser Unterzeichnung sind auch Matts Eltern anwesend.
Ja, man muss sagen, dieser Act ist das allererste Gesetz, das die strafrechtliche Verfolgung von Hassverbrechen auf US-Bundesebene erlaubt. Mhm. Also Hassverbrechen, die durch die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität des Opfers motiviert sind. Ja, nochmal jetzt zu den Eltern im Hier und Jetzt. Nämlich noch heute steht ein Bild von Matt aus seiner Highschool-Zeit auf der Kommode im Wohnzimmer der Shepherds. Darauf trägt er ein grün-blaues Poloshirt, dunkelblonde längere Haare, die ihm so ein bisschen ins Gesicht fallen, strahlend blaue Augen und er lächelt. Und um den Bogen zum Anfang der Folge zu schließen, den Hasen Oscar, den haben die Shepherds nämlich auch noch. Und es ist nicht das einzige Andenken an Matt, der eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Denn seine Eltern gründen die Matthew Shepard Foundation, die sich für queere Rechte und Aufklärung einsetzt. Und jetzt lassen wir ganz zum Ende der Folge nochmal Matts Mutter sprechen. Und zwar mit diesen bewegenden Worten. Sie fragt, es geht doch wirklich nicht mehr um Matt, oder? Und ich fasse es ein bisschen zusammen. Wir leben ja nicht mehr in der Welt, in der Matt damals lebte, sondern heute gibt es in der schwulen Community viel mehr Akzeptanz und Möglichkeiten im Vergleich zu früher.
It's really not about Matt anymore, is it? Because today's world is not Matt's world. There's so much more acceptance and opportunity for the gay community than there was when Matt was still here. So it's not, the story's not really about Matt anymore. Now the story is about you. What are you gonna do to make the world a better place?
Und ihren letzten Satz finde ich eben so toll, ne? Diese Frage. Und mit der können wir, glaube ich, ganz gut auch heute aus der Folge rausgehen nach dieser Story. Das ist eine Frage, die an uns alle gerichtet ist. Nämlich die Frage, was machst du, also was machen wir, um diese Welt zu einem besseren Platz zu machen? Ich habe viele Gedanken zu dieser Folge heute im Kopf, viele Gefühle, aber ich sag mal so, ein Satz, ja, wir müssen jeden Tag wieder und wieder mehr über Hass auch gegen queere Menschen sprechen. Es ist jeden Tag Realität und ja, wir müssen unsere Rechte jeden Tag wieder auch neu verhandeln. So sehe ich das.
Und auch auf die Straße gehen, auf den CSD gehen und auch Queer Crimes soll einen kleinen Teil dazu beitragen.
Queer Crimes. Schwulenhass. Der Tod von Matthew Shepard. Und die Folgen der neuen dritten Staffel hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek.
Queer Crimes mit Irina Schlauch
und Marvin Standke. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche Marvin Standke.
Skript Ole Siebrecht. Fact-Checking an Katrin Kanier. Und verantwortlich ist Olivia Gattermann. Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, danke für die Folge.
Danke dir, das war's von uns und bis zum nächsten Mal.
ARD.